Schatzgrube Bibel. Wir graben, wir suchen und finden Schätze im Buch aller Bücher.
Komm mit, wir suchen einen Schatz. Komm mit, wir zeigen dir den Platz. Es ist der schönste Schatz der Welt. Wiegt mehr als Ehre, Gut und Geld.
Jeden Montag ab 19 Uhr auf Radio ZB30.
Guten Abend, lieber Jung und liebes Mädchen. Zur Schatzgrube Bibel begrüßen wir dich sehr herzlich. In der Bibel finden wir so viel Interessantes. Was ist Wahrheit und was ist Lüge? Darüber wollen wir heute etliches hören. Die Geschichte aus dem großen Erzählbuch von Anne de Vries handelt von Hananias und Sapphira.
Die Mitmachaktion von den Kindern wurde in den ersten Tagen des Monats Juli ausgewertet. Insgesamt haben 628 Kinder mitgemacht. Die Verteilung der Prämien wird aber erst im August zum Tag des Kindes gemacht und bekannt gegeben.
Die ersten Christen lebten wie in einer großen Familie und halfen sich gegenseitig. Es gab Gläubige, die hatten Äcker und Häuser, andere waren arm und besaßen nicht viel. Damit keiner hungern musste, verkauften die reicheren Christen freiwillig einen Teil ihres Besitzes und gaben das Geld den Aposteln. So machten das auch ein Mann mit dem Namen Josef. Alle freuten sich über seine Hilfe, dankten ihn und lobten Gott. Sie gaben dem Mann den Namen Barnabas, das heißt Sohn des Trostes, weil er die Armen durch seine Hilfe getröstet hatte. Alle mochten ihn, denn sie sahen seine Liebe zum Herrn Jesus. Zur Gemeinde gehörte auch ein gläubiges Ehepaar, Ananias und Sapphira. Die beiden wollten auch gerne von den anderen gelobt werden und verkauften deshalb einen Acker. Sie bekamen einen Beutel voller Geld dafür. Zu Hause schüttete Ananias die Münzen auf den Tisch und zeigte sie seiner Frau. »Was denkst du, Sapphira?«, sagte Ananias zu seiner Frau. Wollen wir nicht einen Teil des Geldes für schlechte Tage zurücklegen? Es weiß ja keiner, wie viel wir für den Acker bekommen haben. Vielleicht tut es uns einmal leid, dass wir alles abgegeben haben. Gegen einen kleinen Notgroschen kann doch niemand etwas sagen. Da hast du recht, lieber Mann, stimmte Sapphira ihm zu. Ich hatte auch schon daran gedacht, etwas für unsere alten Tage zurückzulegen. Du brauchst es Petrus ja nicht zu sagen. Der würde das vielleicht nicht verstehen. Es gäbe bloß unnötiges Gerede in der Gemeinde. Petrus bekommt doch noch Geld genug. Die beiden Eheleute versteckten einen Teil der Münzen hinter ihrem Ofen. Dann nimmt Ananias den Beutel mit dem restlichen Geld und geht zu Petrus. Er freut sich schon auf die Anerkennung der anderen Christen. Er gehört jetzt auch zu den Wohltätern der Gemeinde. Aber Petrus erschrickt, als er Ananias kommen sieht. Gottes Geist sagt ihm nämlich, dieser Mann ist ein Lügner und Betrüger. Er hat einen Teil des Geldes für sich behalten. Petrus wartete nicht lange. Ananias kommt gar nicht zu Wort. Petrus spricht zu ihm, warum belügst du den Heiligen Geist? Hat der Teufel dein Herz erfüllt? Keiner hat dich gezwungen, den Acker zu verkaufen und alles abzugeben. Du hast nicht uns Menschen, sondern Gott belogen. In der Gemeinde wird es Totenstille. Jeder spürt die Gegenwart Gottes. Die Worte des Petrus klingen in ihren Ohren wie ein rollender Donner beim Gewitter. Ananias möchte am liebsten in den Boden versinken wegen der Schande. Statt als Wohltäter geehrt zu werden, ist er jetzt vor allem als Lügner und Heuchler entlarvt worden. Das Herz steht ihm still vor Schreck und Entsetzen. Er fällt vor Petrus zu Boden und stirbt. Einige junge Männer tragen ihn hinaus und begraben ihn. Stunden vergehen. Sapphira denkt, wo mag mein Mann so lange bleiben? Er müsste längst wieder zurück sein. Wahrscheinlich haben Petrus und die anderen Apostel ihn zurückgehalten. Sie werden mit ihm beraten, wie sie das Geld am besten verwenden können. Schließlich hält sie es ja nicht länger aus. Wenn ihr Mann geehrt wird wegen seiner Wohltat, dann möchte sie auch daran teilnehmen. So macht sie sich auf den Weg zur Gemeinde. Als sie eintritt, wird sie gleich von Petrus gefragt, habt ihr den Acker wirklich so teuer verkauft? Was soll Sapphira darauf sagen? Ihr Mann hat doch schon bestimmt erzählt, dass das Geld der gesamte Erlös von dem Acker ist. Nun kann sie ihren Mann doch nicht als Lügner hinstellen. Kurz entschlossen sagt sie, ja, so teuer. Da antwortet Petrus ihm, warum wollt ihr beide den Geist Gottes versuchen? Die jungen Männer, die deinen Mann begraben haben, werden auch dich hinaustragen. Saphira fiel tot zu Boden. Da kamen sie und trugen sie nach draußen und begruben sie neben ihrem Mann. Alle, die dabei waren oder davon hörten, bekamen große Angst vor dem Zorn Gottes.
Ja, ich glaube, Gott hört Gebet. Ja, ich weiß, Gott hört Gebet. Ganz gewiss, Gott hört Gebet. Ehre sei dem Herrn. Ja, ich glaube, sein Wort ist wahr. Ja, ich weiß, sein Wort ist wahr. Ganz gewiss, sein Wort ist wahr. Ehre sei dem Herrn. Ja, ich glaube, Gott hält sein Wort. Ja, ich weiß, Gott hält sein Wort. Ganz gewiss, Gott hält sein Wort. Ehre sei dem Herrn. Ja, ich glaube, der Herr kommt bald. Ja, ich weiß, der Herr kommt bald. Ganz gewiss, der Herr kommt bald. Ehre sei dem Herrn.
Wahrheit und Lüge. Unser Herr Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er selber war der Einzige ohne Sünde, der wirklich immer die Wahrheit gesagt hat. Warum wurden Ananias und Saphira so hart wegen ihrer Lüge bestraft? So fragten wir erschrocken. Es wird doch so viel gelogen in der Welt, ohne dass die Menschen gleich sterben. Vielleicht hast du auch schon gelogen. Manche Kinder sagen zum Lehrer, wenn sie als Hausaufgabe ein Bild gemalt haben. Das habe ich gemalt. In Wahrheit ist das Bild aber abgepaust. Andere schreiben einen Aufsatz und sagen, die Geschichte haben sie sich ausgedacht. In Wirklichkeit ist sie irgendwo abgeschrieben. So suchen wir die eigene Ehre und betrügen den Herrn Jesus wie Ananias und Saphira. Müssen wir jetzt Angst haben vor der Strafe Gottes? In der Geschichte sind drei Besonderheiten zu beachten. Erstens, Ananias und Saphira gehörten zur Gemeinde. Sie hatten den Herrn Jesus in ihr Herz aufgenommen. Es ist ein großer Unterschied, ob wir als Kinder der Welt sündigen oder als Kinder Gottes. Mit seinen Kindern nimmt Gott es sehr genau, während er mit den Sündern der Welt oft große Geduld haben. Aber auch Gläubige sündigen immer wieder. Was sollen wir dann tun? Im 1. Johannesbrief heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Das können wir tun, wenn wir als Kinder Gottes gesündigt haben. Wir dürfen ihn um Vergebung bitten und uns von ihm reinigen lassen. Zweitens, der Heilige Geist führt die erste Gemeinde in besonderer Weise. Sie sollte ein Vorbild für alle Ungläubigen sein. Da durfte nichts Unreines oder Gemeines die Gemeinschaft der Gläubigen trüben. Wer nicht den Willen des Herrn Jesus tun wollte, durfte nicht in der Gemeinschaft der Christen bleiben. So soll es auch heute in der Gemeinde des Herrn sein. Drittens, wir werden alle einmal vor Gott stehen und nach unserem Leben gefragt. Wie müssen wir uns dann schämen, weil wir so oft nicht seinen Willen getan haben? Was sollen wir sagen, wenn er uns nach unseren Sünden fragt? Wir können dann nur sagen, ich weiß, dass mein Herr Jesus am Kreuz für meine Sünden bezahlt hat. Gib den Herrn Jesus dein ganzes Herz und dein ganzes Leben, dass du nicht am Ende von deinen eigenen Sünden verurteilt und gerichtet wirst.
Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Ich bin der Weg.
Gott lügt nicht. Michael saß am Küchentisch und dachte angestrengt nach. Jeden Tag las er ein kleines Stück in der Bibel. Und in der Jungschar hatte der Leiter gesagt, die Bibel ist nicht so ein Buch wie ein Krimi, in dem alles erfunden ist. Nein, in der Bibel stehen Dinge, die wirklich stimmen, die sogar heute noch zutreffen. Und nun hatte Michael gelesen, dass Gott einem gibt, worum man ihn bittet. Vorausgesetzt ist es etwas, was Gott auch will. Gott hat das versprochen. Jetzt wollte Michael feststellen, ob das wirklich stimmt, ob Gott tatsächlich Bitten erfüllte. Dem Jungen fiel ein, dass er sich ein Fahrrad mit Gangschaltung wünschte. Na, ob ihm Gott das wohl gebe, wenn er darum bete? Aber nein, das stimmt etwas nicht. Gott ist doch kein Weihnachtsmann oder Kaufhaus. Michael war sich da gar nicht so sicher, ob Gott auch wollte, dass er ein Fahrrad bekäme. Da fiel ihm etwas ein, eine viel größere und schwerere Bitte. Nein, darum konnte er Gott auch nicht bitten. Da konnte ihm Gott auch nicht helfen, auch wenn er es versprochen hatte. Aber es wäre doch so schön, dachte Michael. Ihm war in diesem Augenblick der Klaus eingefallen. Klaus war bis vor einem Jahr sein bester Freund gewesen. Sie gingen zusammen zur Jungschar und zum Fußballspielen. Doch vor einem Jahr hatten sie sich gestritten, dass Klaus seitdem nie wieder mit Michael sprach. Und außerdem ging Klaus seitdem nicht mehr zur Jungschar, denn er schaute Michael nicht mehr an. Tja, die Sache war so schlimm, dass Gott da auch nicht mehr helfen konnte. Zwar hatte Gott versprochen, Bitten zu erfüllen, die er für richtig hielt, aber das war hier einfach zu schwer. Dass Gott auch wollte, dass Klaus wieder zur Jungschar kam, das war klar. Nein, das konnte Gott nicht schaffen und so betete Michael an diesem Tag nicht. Trotzdem musste er die ganze Woche daran denken. Und wenn er es einfach versuchte, einfach Gott bat, dass Klaus wieder zur Jungschar käme und dass er wieder mit ihm spräche. Schließlich hielt es Michael nicht mehr aus. Er setzte sich in sein Zimmer und bat Gott um seine Hilfe. Insgeheim aber glaubte er nicht, dass Gott es schaffen würde. Am nächsten Tag traf Michael Klaus im Kaufhaus. Stellt euch vor, und beide gingen gleichzeitig in den Fahrstuhl. Sie sprachen nicht miteinander und schauten sich auch nicht an. Klaus drückte auf den Knopf für den vierten Stock. Es gab einen Ruck und dann setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung. Verwundert stellte Michael fest, dass sie nur ganz langsam nach oben fuhren. Viel langsamer als sonst. Und schon nach kurzer Zeit glitt der Fahrstuhl nicht mehr lautlos und gleichmäßig nach oben, sondern er begann zu rucken und zu knattern. Es hörte sich einfach entsetzlich an. Dann machte der Fahrstuhl noch einmal einen Hüpfer nach oben, rutschte mit einem schrecklichen Zischen und Knirschen nach unten und blieb dann stehen. Die kleine Lampe leuchtete genau zwischen dem dritten und dem vierten Stock auf. Immer noch schwiegen sich Michael und Klaus an. Beide hatten ein flaues Gefühl im Magen und im Grunde hätten beide gerne geredet. Denn es hilft gegen die Angst, wenn man sich unterhält. Außerdem hätten sie sich auch beratschlagen können, was man tun sollte. So aber standen beide bewegungslos da und starrten die geschlossene Tür an. Plötzlich ging Klaus zur Tür und drückte auf einen roten Knopf. Dann zuckte und zerrte er an der Türritze und tatsächlich, die Tür bewegte sich und als Klaus noch einmal kräftig zog, ging sie sogar auf. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, war das noch keine Lösung des Problems. Es war eher unheimlich. Denn jetzt sahen sie die Wand des Aufzuges und als Klaus nach unten schaute, konnte er 4,5 Stockwerke tief sehen, bis hinunter in den Keller. Das war nun wirklich kein schöner Anblick, denn es war ja möglich, dass der Aufzug plötzlich hinuntersauste und mit einem riesigen Knall im Keller landete. Klaus wurde ein bisschen blass im Gesicht und ging wieder an die andere Ecke des Fahrstuhls. Wieder schwiegen beide. Michael hätte Klaus so gerne angesprochen, aber er traute sich nicht. Es ist wirklich nicht leicht, in einem kleinen Raum zusammen zu sein, Angst zu haben und sich dann nicht anzusehen. So kam es, dass Klaus immer wieder verstohlen zu Michael hinüberblickte. Umgekehrt natürlich auch. Das ging eine ganze Weile so, bis Michael schließlich fragte, gibt es hier denn keinen Alarmknopf? Klaus schüttelte den Kopf. Wieder begann Michael, bist du mir immer noch böse wegen damals? Klaus schwieg. Doch so nach 3 Minuten, welche beide wie 3 Stunden vorkamen, sagte er, du gehst immer noch zur Jungschar, nicht wahr? Ja, antwortete Michael und nickte dazu mit dem Kopf. Man konnte Klaus ansehen, dass er gerne weitergeredet hätte, aber er hatte Michael damals vor einem Jahr geschworen, nicht mehr mit ihm zu sprechen. Wenn er jetzt so darüber nachdachte, warum sie sich gestritten hatte, konnte er sich gar nicht mehr so genau erinnern. Er wusste nur noch, dass Michael gesagt hatte, Klaus sei ein Betrüger und daraufhin hatte Klaus den Schwur geleistet. Er konnte sich nicht mehr erinnern, warum Michael das gesagt hatte. Klaus Wut war schon längst erloschen. Nur aus Stolz hatte er seinen Schwur gehalten. In diesem Augenblick ruckte der Fahrstuhl und sauste ein Stück abwärts. Dann hielt er es so plötzlich, dass beide hinfielen. Unglücklicherweise hatte Michael so nah an der Türöffnung gestanden. Es ging alles so schnell, dass er vor Schreck nicht einmal schreien konnte. Er versuchte, sein Bein wieder hochzuziehen, aber es hatte sich irgendwo verklemmt. Außerdem schmerzte es entsetzlich. Plötzlich hockte Klaus sich neben ihm und versuchte vorsichtig, das Bein wieder zu befreien. »Du musst sagen, wenn es weh tut«, meinte er. Michael nickte und biss die Zähne zusammen. Vor einem Jahr hätte er zu Klaus gesagt, Indianer kennen keinen Schmerz. Aber jetzt mochte er gar nichts sagen. Klaus lehnte sich weit über den Fahrstuhl und befreite Michaels Bein. Wenn jetzt der Aufzug runtersaust, dachte Michael, dann kann Klaus tot sein. Ein paar Sekunden später saßen die beiden an der anderen Bahn des Fahrstuhles und unterhielten sich. »Du, Klaus, das tut mir leid, was ich damals gesagt habe.« »Schon gut«, meint Klaus, »ich hatte wahrscheinlich auch Schuld.« »Tut sehr weh.« »Indianer kennen keinen Schmerz«, antwortete Michael grinsend. Aber das mit dem Grinsen klappte noch nicht so gut, denn es pochte da und zog ganz schön im Bein. In diesem Augenblick ruckte der Aufzug und glitt ruhig bis zum Erdgeschoss hinunter. Dort stand der Besitzer des Kaufhauses und viele neugierige Kunden starrten auf die beiden. Dann kam ein Krankenwagen und brachte Michael ins Krankenhaus. Klaus durfte mitkommen. Das Bein wäre verstaucht und gequetscht, sagte der Arzt, aber das würde er schon wieder hinkriegen. Eine Woche später saß Michael wieder am Küchentisch und dachte nach. Gestern war er mit Klaus in der Jungschar gewesen und in einer Stunde wollte Klaus kommen, um die Eisenbahn in Michaels Zimmer mit aufzubauen. Michael schämte sich, wenn er daran dachte, dass er Gott nicht zugetraut hatte, dass sie beide wieder Freunde würden und dass Klaus wieder zur Jungschar käme. »Verzeihung bitte, Gott«, sagte Michael leise, »und vielen, vielen Dank, lieber Gott. Wir beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns helfen willst, den richtigen Weg zu gehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es fällt uns oft schwer, immer die Wahrheit zu sagen. Herr Jesus, gib uns jeden Tag die Kraft, immer die Wahrheit zu sagen. Hilf uns auch in dieser Woche, freundlich und liebevoll zu sein. Amen.«
Hananias und Sapphira.
Die erste Gemeinde Christi, die Gemeinde in Jerusalem, achtete auf besonders strenge Lebensführung und unbedingte brüderliche Liebe. Alle, die ihr angehörten, lebten miteinander wie Brüder und Schwestern. Sie waren ein Herz und eine Seele. Selbstsucht und Neid kannten sie nicht. Jeder liebte seinen Nächsten wie sich selbst. Es gab viele Arme in dieser Gemeinde, doch keiner litt Not. Denn die Häuser der Wohlhabenden standen ihnen offen und an ihrem Tisch war immer ein Platz frei. Alles Hab und Gut bedeutete diesen Menschen nichts mehr, weil sie den Schatz im Himmel, Jesu Liebe, gewonnen hatten. Keiner sah irgendetwas als sein persönliches Eigentum an. Sie besaßen alles gemeinsam. Sie bildeten eine einzige große Familie. Viele verkauften ihren Besitz und gaben den Erlös den Aposteln. Einer von ihnen war Josef, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, Sohn des Trostes. Er verkaufte seinen Acker, brachte das Geld zur Zusammenkunft mit und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Er konnte nicht anders, er musste es einfach als ein Dankopfer für Gott geben. Die Freude seines Herzens drängte ihn dazu. Die Freude in Christus war mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen. Die Apostel nahmen das Geld und verteilten es unter die Bedürftigen. So lebte die erste Gemeinde in brüderlicher Liebe. Es sah aus, als wäre in Jerusalem der Himmel auf Erden gekommen. Doch der Satan schlich umher, um auch hier Gottes Werk zu stören. Er suchte einen schwachen Charakter, um so in die Gemeinde einzudringen. Zu den meisten Herzen fand er keinen Zugang. Sie alle waren ganz erfüllt vom Heiligen Geist, bis er endlich Hananias und seine Frau Sapphira entdeckte. Hananias war genauso wie die vielen anderen zu den Aposteln gekommen, um sich taufen zu lassen. Doch er kam nicht, weil er seine Sünden bereute. Er liebte Jesus nicht. Eigentlich liebte er nur sich selbst und sein Geld. Hananias hatte gesehen, was Barnabas und andere taten und bewunderte das sehr. Er wollte auch gern als Wohltäter geehrt und gefeiert werden. Wenn er nun auch ein Stück Land verkaufte und das Geld den Aposteln brächte? Doch vor diesem Gedanken schrak Hananias ein wenig zurück. Er konnte ja schließlich auch nur einen Teil des Geldes bringen und den Rest für sich behalten. Dann würden die Brüder bestimmt sagen, warum bringst du uns nicht alles Geld? Und man würde ihn wohl kaum so loben wie den Barnabas. Als Hananias mit seinen Gedanken so weit gekommen war, flüsterte ihm plötzlich eine Stimme in seinem Innern zu.
Aber das braucht doch niemand zu erfahren, dass es nur ein Teil ist.
Erfreut nickte Hananias. Ja, natürlich. Er konnte ruhig so tun, als brächte er alles und dann doch etwas für sich behalten. Dann bekäme er das volle Lob, dann wäre er ein Wohltäter und ihm bliebe noch genug Geld. Er besprach seinen Plan mit Sapphira. Die fand die Idee ausgezeichnet. Es war eine Lüge. Aber es konnte doch keiner dahinter kommen. Und so machten sie es denn. Sie verkauften den Acker, sie versteckten einen Teil des Erlöses und mit dem Rest machte sich Hananias auf den Weg. Auf diese Weise wollte der Satan in die brüderliche Liebe Zwietracht sehen, unter die Wahrheit die Lüge, unter den Weizen das Unkraut. Das breitete sich dann schon aus und wuchs und erstickte mit der Zeit das gute Korn. Und um das Reich Gottes war es geschehen. Doch der Satan vergaß, dass Gott selber über seine Gemeinde wacht und nicht duldet, dass sein heiliges Werk verdorben wird. Stolz ging Hananias mit seinem Geld durch den Saal, wo die Gläubigen sich versammelt hatten, und legte es mit siegesbewusstem Lächeln den Aposteln zu Füßen. Und nun wartete er auf den Dank, der nicht ausbleiben konnte, auf das Lob und den Ruhm, denn dafür hatte er ja dieses Opfer schließlich gebracht. Doch Petrus durchschaute ihn. Gott hatte ihm den Blick geschärft. Er sah diesem scheinheiligen Mann bis auf den Grund der Seele und schüttelte traurig den Kopf.
Hananias, sagte er,
warum hast du dem Satan dein Herz geöffnet und dich von ihm verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Hananias, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott.
Bei diesen Worten stürzte Hananias tot zu Boden. Gott hatte ihn mit dem Tod bestraft. Der himmlische Gärtner hatte eine wilde Ranke von seinem Weinstock abgeschnitten. Junge Männer aus der Versammlung trugen den Leichnam des Hananias hinaus und begruben ihn. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde, und genau so erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren, weil Gott das Unrecht in seiner Gemeinde so schnell und so streng bestrafte. 3 Stunden später kam Saphira in den Saal, wo die Gemeinde versammelt war. Sie wusste noch nicht, was geschehen war, und erwartete wohl, man werde sie als Wohltäterin freudig begrüßen. Aber eine Totenstille empfing sie. Nur betroffene, ernste Blicke sah sie, und es befremdete sie auch, dass sie ihren Mann nirgends entdecken konnte. Da rief Petrus sie zu sich. Zu seinen Füßen lag noch das Geld, das Hananias gebracht hatte. Petrus fragte ernst:
Sag mir, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt?
Er hoffte, Saphira werde die Wahrheit sagen. Noch hatte sie Zeit, in sich zu gehen. Aber Saphira schlug die Augen nicht nieder. Sie hob den Kopf und sah Petrus herausfordernd an. Wer wollte ihr nachweisen, dass sie nicht die Wahrheit sagte?
Ja,
antwortete sie.
Das ist der volle Betrag.
Das waren ihre letzten Worte. Petrus sprach zu ihr:
Warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen.
Und im selben Augenblick starb auch Saphira. Sie lag zu Füßen des Apostels, bei dem Geld, das sie mehr geliebt hatte als Jesus, und wurde bei ihrem Mann begraben. Satans Plan war missglückt. Der Acker des Herrn war vom Unkraut gereinigt. Die Menschen außerhalb der Gemeinde zitterten vor Gottes heiligem Zorn, und kein Heuchler wagte es von da an mehr, der Gemeinde beizutreten. Die Gläubigen aber mieden noch sorgsamer alle Sünden und waren noch inniger in Liebe verbunden, und ihre Zahl nahm immer mehr zu.
Hat dich der Schatz erfreut? Sag weiter es noch heut, damit dein Nachbar nebenan sich mit dir freuen kann.
Hier beenden wir die Schatzsuche für heute. Nächsten Montag geht's weiter.